trotz dieser Unsicherheit, trotz dieser Volatilität, die er reinbringt, haben wir Hochstände an den Aktienmärkten S&P und Nasdaq und wir haben die niedrigsten Corporate IG Spreads seit 2007. Also es ist eigentlich ein volatiler, also es ist geprägt von Unsicherheit. Wir haben neue Zölle, wir haben Umsatzrückgänge, wir haben irgendwelche Einflüsse und trotzdem sind die Märkte so stark.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge nach unserer kleinen Sommerpause. Wir freuen uns wieder, euch mit dabei zu haben. Und Uli, ich freue mich natürlich, dich wieder dabei zu haben.
Und Olli, ich freue mich, hier zu sein und spannende Zeiten.
Spannende Zeiten indeed. Heute, 1. August, die Zölle von Trump treten in Kraft. Ist deine Meinung dazu?
Ja, und es gab wieder Überraschungen. Ne? Das ist, es hat schon fast für mich eine gewisse Systematik, wie er das ein oder andere Land da unter Druck setzt. Also wir haben ja die reziproken Grundzölle von 10%, die auf alle Sachen angewendet werden. Indien, eigentlich ein wichtiger Verbündeter mit 25%. Haupthandelspartner Kanada, 35%, aufgrund der vermeintlichen Fentanyl-Thematik, würde ich mal sagen. Und der Hammer, was überraschend war, die Schweiz mit 39%. Und zudem ja noch das Thema Pharmafirmen, wo man ja auch 15% auf die Verkäufe in den USA heben möchte. Also für mich hat es fast den Anschein, dass da eine gewisse Systematik ist. Ich sag mal, Hauptgeschäft oder Hauptbranche in Deutschland, Automobilbau, wird mächtig unter Druck gesetzt durch diese 15% Zölle. Vorher waren es 2,5, glaube ich. Und die Schweiz, neben der Schokolade natürlich die Pharma-Macht dieser Welt und auch als unabhängiges Land. Das kam jetzt schon überraschend. Verhandler aus der Schweiz hatten irgendwo mit, ich glaube, 32% oder 34% waren so die letzten Sachen, die auch gedraftet worden sind.
Auch nicht gerade wenig.
Auch nicht gerade wenig, aber das jetzt nochmal höher. Aber das setzt natürlich das Geschäftsmodell Schweiz auch unter Druck.
Trumps Fähigkeiten würden über die letzten Wochen und Monate ja ziemlich in Frage gestellt und man sprach immer wieder von Harakiri. Jetzt hat er es aber doch geschafft, einige Deals für die USA durchzudrücken, oder?
Ja, also die Zolleinnahmen, die sind natürlich massiv. Man wird am Ende sehen, wie sich das Ganze dann darstellt und auswirkt. Also ich habe eine Sache gelesen von Heusington, die halt sagen, dass eben diese Zölle eigentlich nur in erster Instanz positiv sind und dass sich das dann durch Ausgleich und Co. oder durch eine Verschiebung der Nachfragekurve wieder negativ auswirkt auf die Zolleinnahmen. Also wir werden sehen, es ist ein Riesenexperiment, eine Operation am Herzen an der Weltwirtschaft. Also die Folgen werden wir noch sehen.
Kannst du uns noch ein paar Sätze auch zu dem EU- und USA-Deal sagen? Glaubst du, es ist ein ordentlicher Deal für Europa?
Ich glaube, Europa war da sehr unter Druck und es scheint ja auch so zu sein, dass Frankreich und Deutschland da Druck gemacht haben aus der Angst heraus, dass man dem zustimmt. Ich glaube, das legt die Nachteile von Europa offen. Es sind sehr viele Parteien am Tisch. Man muss untereinander sich erstmal einig werden. Und ich glaube, das ist der große Nachteil in der Verhandlung, wenn du eine Seite hast, die ein ganz klares Ziel hat und auf der anderen Seite halt viele Länder mit Partikularinteressen. Ich glaube, der Druck aufgrund dieser Deadline war einfach auch zu kurz. Und deshalb, die Verhandlungsgeschicke oder die Power war eigentlich definitiv auf Seiten der USA und ich glaube...
Das haben sie genutzt auch.
Das haben sie genutzt und ich glaube, man hat auch einfach Angst, wenn man jetzt keinen Deal hat, dass es dann eben noch stärker wird. Und da hatten Deutschland seit 3 Jahren in einer Rezession und auch Frankreich, die ja deutliche Probleme haben, einfach zu viel Angst vor.
Und wir werden sehen, was die Auswirkungen davon sind. Wir befinden uns auch gerade inmitten der Earnings Season.
Ja.
Die letzten paar Tage haben wir ein paar Tech-Werte gesehen,
ja,
die berichtet haben. Darauf haben wir uns ja schon vor ein paar Jahren mal fokussiert. Ich habe heute Morgen gelesen, die Mighty M's beat the A-Team.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, oder? Das war nicht so lang. The Mighty M's, ja. Wir haben, was das angeht, die A's sind wahrscheinlich Amazon und Apple, nehme ich mal an. Und die M's wahrscheinlich Microsoft und Meta. Zum Glück habe ich da auch ein bisschen vorbei. Also Amazon habe ich jetzt nicht näher angeguckt. Wir waren 6% nachbörslich im Minus. Was durch den Crossread kam, war halt, dass die Cloud deutlich schwächer wächst. Also da hatten wir 17,5% Wachstum im zweiten Quartal gegenüber Microsoft mit 39 und Google mit 31,7. Also das ist etwas, was so ein bisschen lahmt und auch vielleicht eine gewisse Konsumzurückhaltung, die bei Amazon vielleicht eher zu spüren ist beim Konsumenten. Apple habe ich mir nicht näher angeschaut, aber glaube, es ist, also Umsatz war höher als erwartet. Ich glaube letztendlich, da ist halt viel Negatives auch eingepreist gewesen. Der Kurs war ja deutlich zurückgekommen. Und ein interessanter Punkt, ich habe letzte Tage mit jemandem gesprochen, der sehr clever ist und im Webbereich sehr erfolgreich war, Unternehmen verkauft hat. Und letztendlich, der sagte eigentlich, dass der Point of Sale sich vielleicht auch wieder verschieben kann durch die künstliche Intelligenz, dass einfach die Suchmaschinen oder Ads einfach nicht mehr so viel Power haben, bei Google zum Beispiel. Und von daher, glaube ich, ist das auch etwas, wo man schauen muss, dass ich spanne jetzt den Bogen zu Apple zurück. Ich glaube, dass das Device, also wenn du letztendlich, Apple ist das Gerät an sich und dadurch hast du natürlich deinen Point of Sale in der Hand, also die letzte Meile, die auch früher immer propagiert worden ist. Ich glaube, das spricht langfristig schon für Apple und das spricht auch noch für einen zweiten Konzern, nämlich einen deiner Mighty M's, nämlich Meta, der direkte Kontakt zum Kunden, das hat Microsoft natürlich indirekt durch E-Mail und LinkedIn auch, aber Meta natürlich durch seine drei Super-Apps, WhatsApp, Insta und Facebook, natürlich deutlich. Und da siehst du bei Meta, die haben es einfach gecrushed. Also Umsatz stieg im Jahresvergleich 22%. Wir haben 3,48 Milliarden Menschen, die Apps nutzen. Also fast die Hälfte der Weltbevölkerung.
Das ist verrückt.
Kannst natürlich sagen, da ist nicht mehr so viel Wachstumspotenzial, ne, weil viele schon nutzen. Aber das ist das eine. Zweitens, die Zahl der Anzeigenimpressionen sind im Jahresvergleich um 11% gestiegen. Und drittens hattest du bei Meta höhere Anzeigenpreise. Also die können sich dem entziehen, weil die halt den Endkundenkontakt haben. Und wenn sich natürlich ein Adspend verschieben sollte, sind die da im Vorteil, weil die am Kunden dran sind. Also wir haben EPS-Wachstum von 38% auf 7,14 US-Dollar je Aktie. Schätzungen waren bei 5,88. Und ich meine, wir reden hier nicht über kleine Summen. Wir hatten einen Quartalsumsatz irgendwie von 47 Milliarden. Also selbst bei so einer Riesenfirma so ein Beat zu bekommen, das ist schon magisch, muss man sagen. Und ich habe nochmal tiefer in die Zahlen reingeschaut. Wir hatten im ersten Halbjahr 19 Milliarden Free Cashflow. Und was aber total interessant ist, wir haben ja riesen CapEx-Pakete da. Aber noch viel interessanter finde ich, wenn ich tiefer reinschaue, habe ich halt ein Operating Income von diesen Family of Apps, nennen die das. Das sind also diese drei genannten. Und da haben wir knapp 25 Milliarden Cash, was da reinkommt. Aber, und das führt zu einer operativen Marge von 43%. Wenn du jetzt aber die Nummern reinguckst, wir hatten auch damals schon mal in einer Folge gesprochen über die Themen, die fürs Metaverse rausgehauen werden. Und wir haben hier dieses Reality Labs, nennt sich das. Und da ist der Operating Loss 4,5 Milliarden. Also da wird weiterhin, auch im ersten Quartal 4,2 Milliarden, da wird weiter sehr, sehr viel Geld ausgegeben für diese Themen.
Aber sie haben es.
Sie haben es. Und jetzt kommt aber der Kasus Knacktus, wo ich auch hinaus will. Wenn ich jetzt diesen Geschäftsbereich einfach streichen würde, wenn ich diesen Loss, also wenn ich von heute auf morgen aufhöre, dann steigt die operative Marge von 43 auf 62%. Ja, das ist halt Wahnsinn. Und dann reden wir auf einmal hier über magische Zahlen.
Du hörst dich sehr positiv an über Meta. Und ich erinnere mich an eine Folge auch, wo wir mal sprachen. Und ich glaube, da ging es auch in der Earnings Season um Meta. Die hatten 20% Korrektur in ein paar Tagen. Und du hast, glaube ich, gesagt, 3 bis 5 Jahre könnte ich mir vorstellen, dass ein guter Einstiegszeitpunkt
war. Ja, da hatten wir.
Verwirklicht das sich das jetzt schon?
Ja, jetzt sind noch gar keine 3 Jahre rum, glaube ich. Ne? Jetzt, da hatten wir wirklich einen kurzfristigen Rückgang bei den Advertising Revenues. Also es war flat und da ist wirklich der Markt ausgeflickt. Tja, also letztendlich ist die Aktie jetzt auf dem Niveau nicht mehr ganz billig, aber letztendlich ist sie auch auf dem Marktniveau mit höherem Wachstum, also immer noch attraktiver als der Gesamtmarkt in meinen Augen. Und ich bin mal gespannt, weil Meta beginnt ja auch WhatsApp zu monetarisieren in anderen Ländern, auch durch die AI-Suche darin und auch Firmenaccounts. Also ich glaube, da ist etwas, die Monetarisierung dieses Tools kann nochmal ein zusätzliches Wachstum schaffen. Von daher glaube ich, die Aktie wird auch weiter Freude bereiten.
Immer noch ein guter Einstiegshaltung?
Nach dem Anstieg gestern wäre ich jetzt mal vorsichtig, vielleicht sehen wir da auch mal eine kleinere Korrektur. Aber ich glaube, als Unternehmen sind die einfach sehr gut aufgestellt.
Du hast ja auch mal, auch weil Novo Nordisk gerade berichtet hat, bei denen hast du auch mal über auf Vorsicht gewarnt, ja. Weil einfach so ein großer Teil des Umsatzes in den USA. Auch das verwirklicht sich jetzt.
Ja, wir hatten, aktuell, ich glaube, da waren wir bei 900 oder so Norwegen-Kroni Aktie. Was mich einfach störte, wir hatten unheimlich hohe Bewertung und wir hatten halt wirklich 50% und mehr der Umsätze und Gewinne kamen aus den USA. Was mich damals gestört hat, war einfach, dass das Medikament, also gerade Wegovy, irgendwo teilweise den zehnfachen Preis hatte wie in anderen Ländern. Und das war für mich einfach gerade bei den Gesundheitsausgaben ein Teil, wo ich die Sorge hatte, dass man da ansetzt und sagt, das machen wir nicht mit. Genau das passiert jetzt ja in abgeschwächter Form, dass Trump sagt, er will 15% Zölle auf Pharma-Produkte, die in den USA verkauft werden. Novo Nordisk ist auf dem Niveau, also wir haben vom Top jetzt 70% verloren. Auch hier eine Aktie, wenn man sich anschaut, wir haben jetzt irgendwo ein KGV von unter 14,5, also auch deutlich unter dem breiten Markt. Und wenn du dir anschaust in den letzten Jahren, also wir haben Niveaus, die wir halt gesehen haben, irgendwo im Jahr 2005, 2009 oder so. Das heißt, die Aktie ist jetzt von der reinen Bewertung her, wenn du jetzt nicht alles kaputt machst, glaube ich, auch hier würde ich sagen, wenn wir 3 oder 5 Jahre zurückschauen, könnte das ein interessanter
In drei bis fünf Jahren zurückschauen,
könnte das heute ein interessanter Einstiegszeitpunkt gegeben sein. Auch das ist natürlich keine Anlageempfehlung.
Wir sollten mal Strichliste führen, wie viel richtig und wie viel falsch ist.
Ich würde doch einmal zurück zu den Mighty M's, wie du sagen würdest. Und also Microsoft vielleicht nochmal nachrichtig, ist jetzt die zweite Firma nach Nvidia durch das gute Cloud-Geschäft, was die Market Cap von 4 Billionen Dollar, also 4 Billionen überschritten hat.
Eigentlich mal ein deutsches Unternehmen, über das wir widersprechen.
Ja, da gibt es leider nicht so viele, die so. da sind die Probleme eher manchmal auf der anderen Seite. Also wenn wir im Pharmabereich Bayer nochmal nachrichtlich vielleicht, wir haben also Bayer auch positive Meldungen, muss man sagen. 2/3 der Glyphosat-Klagen sind abgearbeitet. Es sind jetzt nur noch 61.000 offene Forderungen. Ich weiß gar nicht, man hat damals für Monsanto 63 Milliarden bezahlt. Ich weiß nicht, wo man aktuell bei den Vergleichen ist, ich glaube, da sind wir auch schon bei fast 15 Milliarden und es geht noch weiter. Also das ist etwas, diese Sektoren sind unter Druck. Man sieht aber Tech hat es gerettet, also auch der Nasdaq ja auf neuem All-Time-High.
Mal wieder
und vielleicht noch zu der einen Aussage mit dem Thema nachgelagerte Sache, also dass man einfach diesen Point of Sale hat. Es gibt noch eine interessante Firma, wo man auch profitieren kann, nennt sich Interdigital, die haben die Royalties. Also wenn du dein Apple kaufst oder dein Samsung, dann kriegen die irgendwie 50 Cent pro Device. Die Firma hat auch super geliefert. Ja, einfach auch da sieht man aber Trump, der jetzt sagt, er möchte die Royalties auch gerne besteuern. Und das ist vielleicht auch etwas zum Thema Message, wo wir später noch drauf kommen. Der Kupferpreis ist irgendwie 20% jetzt in den USA gefallen, weil er da die Sachen ursprünglich angekündigt hatte, verändert hat. Also man sieht einfach, wir leben in einem Umfeld, was durch einzelne Meldungen oder durch einzelne Dekrete so massiv beeinflusst wird.
Und fast nur durch Trump, oder? Scheint die Märkte komplett in den Händen zu haben.
Ja, es ist wirklich, er bewegt die Kurse, das kann man sagen. Und jetzt gehen wir gar nicht auf Krypto groß eingegangen, wo er ja scheinbar auch sehr viel treibt. Aber weißt du, was interessant ist, Olli? Trotz dieser Unsicherheit, trotz dieser Volatilität, die er reinbringt, haben wir Hochstände an den Aktienmärkten S&P und Nasdaq und wir haben die niedrigsten Corporate IG Spreads seit 2007. Also es ist eigentlich ein volatiler, also es ist geprägt von Unsicherheit. Wir haben neue Zölle, wir haben Umsatzrückgänge, wir haben irgendwelche Einflüsse und trotzdem sind die Märkte so stark.
Ist es nicht gefährlich?
Das werden wir dann, wenn wir irgendwann zurückschauen, sehen, ob das ein gefährlicher Zeitpunkt war, ja.
Was wäre dann deine Message für diese Folge?
Also meine Message ist, man sieht ja, Trump macht, was er will. Wir haben letztendlich die Zölle in den USA, die im Schnitt von 2,3 auf jetzt 15,2% gestiegen sind. Das wird Auswirkungen auch haben in der Realwirtschaft. Und meine Message ist aber daher, ich glaube, Diversifikation ist das Gebot der Stunde. Also man muss wirklich gucken, dass man seine Assets verteilt. Thema Gold, Thema Krypto vielleicht, verschiedene Jurisdiktionen, verschiedene Branchen. Denn es ist alles im Wandel und ich glaube nur, wer streut, rutscht nicht aus.
Und trotzdem investiert bleiben?
Trotzdem investiert bleiben. Cash, reines Cash ist auch keine Alternative. Die Kaufkraft wird stetig entwertet.
Klasse. Sag ich vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal bei D-Message.
Der Investment Podcast.